Liebe Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass etliche von euch den Propheten Sacharja gelesen haben. Inzwischen, wer es nicht gemacht hat, ist selber dran schuld. Ich kann also mich dann für nichts verbürgen für heute Abend. Wir müssen es heute ein bisschen anders machen. Und bevor wir sozusagen eine Botschaft empfangen können vom Herrn, müssen wir zunächst ein bisschen arbeiten. Uns nämlich den Propheten anschauen, wie Gottes Geist es geführt hat, dass dieses Wort zustande kam und wie vor allen Dingen dieses Bibelwort zustande kam. Es wäre also gut, wenn wir aufschlagen, und wer heute keine Bibel mit hat, der ist am allerschlechtesten dran von allen. Der ist nämlich völlig aufgeschmissen. Hier vorne liegt noch eine für den Fall. Also, Prophet Sacharja, den brauchen wir. Und ich weiß nicht, ob euch so ein bisschen was aufgefallen ist beim Lesen, abgesehen davon, dass manche Dinge sehr, sehr schwierig erscheinen in diesem Abschnitt. Manches äußerst fremd, Bilder, die wir überhaupt nicht gewohnt sind. Und naja, gut, vielleicht habt ihr beim Lesen trotzdem einiges gemerkt. Und auf solche Dinge will ich jetzt zunächst mal aufmerksam machen. Bevor wir damit beginnen, für die Gäste wenigstens, die heute das erste Mal hier sind, einige Wiederholungen. Wir haben uns gestern und vorgestern ein bisschen im Umfeld des Propheten umgeschaut. Wir haben also gesehen, Sacharja, ein vermutlich sehr junger Mann, der mit auf dem Rückweg von Babylon kam, als Zerubabel und Josua, die beiden Anführer des Volkes, von Kores die Erlaubnis bekamen, wieder ins Land Israel zurückzukehren, also nach der babylonischen Gefangenschaft. Vorher war das Gericht der babylonischen Gefangenschaft eben auch über den Südstaat, das Südreich Juda, hereingebrochen, vorher schon über das Nordreich. Und wir haben gestern uns ein paar Dinge aufgesammelt aus dem Alten Testament, warum Gott das Gericht gebracht hatte. Letztlich, weil das Volk Israel und auch die Juden, weil sie ihn zum Zorn gereizt hatten, weil sie immer wieder abgewichen sind von seinen guten Geboten und fremden Göttern nachgelaufen sind. Und nun hat Gott aber sein Wort wahrgemacht, das er durch den Propheten Jeremia schon angekündigt hatte, nämlich, er hatte gesagt, dass es 70 Jahre sein würden, wo das Volk also weg ist und dann erst wieder zurück darf. Der Prophet Daniel hatte, als diese Zeit um war, er war ja ein Prophet in Babylon, er wurde als junger Mann schon weggeschleppt, und als er sehr alt geworden war, übrigens, da gibt es also solche Märchenbilder, die manchmal in gewissen Kinderbibeln sind, dass da der junge Daniel irgendwo in der Löwengrube hockt. Wisst ihr, der war wenigstens 80 Jahre alt, als er da in der Löwengrube war. Das kann man sich sehr leicht ausrechnen, wenn man seine Nase ein bisschen genauer in die Bibel hineinsteckt. Das kriegt man von den Königen heraus, die da waren. Also, der alte Daniel, ungefähr so 80 Jahre alt, er entdeckt oder er achtet sehr genau auf das, was Jeremia gesagt hat, und fängt an zu beten. Er merkt, die Zeit ist eigentlich um. 70 Jahre sind vorbei. Herr, willst du nicht deinem Volk gnädig sein? Und vielleicht erlebt er es noch, wie die erste große Karawane von ungefähr 50.000 Menschen loszieht. Mit Josua und Zerubabel. Er selbst kommt nicht mit. Jedenfalls, er wird nirgendwo mehr erwähnt, dann später Daniel. Er ist wahrscheinlich auch zu alt. Aber andere gehen mit. Da ist der Iddo, der Großvater des Sacharja, mit seinem Enkel unterwegs. Und bestimmt haben sie sich über Dinge unterhalten, die der Großvater als Kind gesehen hatte, nämlich den Tempel. Und nun waren sie wieder im Land, haben versucht aufzubauen den Tempel, und es war ein sehr mühseliges Geschäft. 2 Jahre hat es gedauert, bevor sie das Baumaterial zusammen hatten. Und dann fingen sie an, machten zwar ein Riesengeschrei, das man meilenweit gehört hat, und hinterher hörte der Bau schon wieder auf. 16 Jahre lang Baustopp durch verschiedene Querelen und Entmutigung des Volkes. Es ist nichts passiert. Entmutigung kann Menschen ungeheuer lähmen. Und da tritt endlich ein Mann Gottes auf. Einer, der es wagt, sich dieser Mutlosigkeit entgegenzustellen. Im Namen des Herrn. Der alte Haggai. Er wagt es und nennt die Dinge äußerst deutlich beim Namen. Er sagt ihnen also ganz genau, warum sie so arm sind, warum es ihnen so schlecht geht. Weil ihr das Haus des Herrn nicht baut. Ihr rennt, wenn es um eure eigenen Sachen geht. Aber wenn es um das Haus des Herrn geht, dann macht ihr gar nichts. Und das Wort schlägt ein. Zuerst bei den Führern, bei Josua und Zerubabel. Und das ganze Volk wird davon ergriffen. Und die beeilen sich derartig, dass 2 Monate später der Bau schon wieder losgeht. Und nun sind sie mitten drüber. Und Gott hat auch den Sacharja berufen, den jungen Mann, der auch jetzt Prophet sein darf. Prophet im Namen des Herrn. Die erste Botschaft, die er dem Volk zu sagen hatte, das muss man sich auch mal überlegen. Wir haben es uns gestern Abend angeschaut im Kapitel 1, wie er sagt, der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und das müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen anschauen, und zwar bloß das Datum. Also man muss es nicht ganz genau wissen, diese ganze Umrechnungsgeschichte, das ist sowieso äußerst schwierig, wie man also solche alten Daten umrechnen will, etwa in unsere Zeitrechnung, weil die erstens ein anders langes Jahr hatten, eine andere Jahreseinteilung als wir. Und also etliches war da so anders, dass es also äußerst problematisch ist und man kann das bloß von anderen übernehmen. Aber das relative Datum, das hilft uns manchmal schon ein gutes Stück weiter und wir sollten da immer sorgfältig drauf achten. Wir haben schon drüber gesprochen, zum Beispiel beim Buch Esra, ganz genau darauf achten, welche Könige werden erwähnt. Und irgendwo in dem schlauen Lexikon findet man auch, wann die gelebt haben. Also weiß ich dann die Jahre zueinander, wie viele Jahre später dieses Ereignis war als jenes. Das ist manchmal schon äußerst wichtig, damit man den Text ein bisschen verstehen kann. Und hier machen wir die Probe auf Exempel noch einmal. Und zwar Sacharja 1, Vers 1. Im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja. Also, Jahr 2 des Darius, 8. Monat. So viel brauchen wir uns bloß mal zu merken. Jetzt gucken wir hinüber zum Haggai, also der Prophet, der zuvor steht. Und da haben wir zunächst die erste Botschaft des Haggai. Guckt es euch mal an, Kapitel 1, Vers 1 auch. Im 2. Jahr des Königs Darius, das ist das gleiche hier, im 6. Monat, am 1., also am 1.6. des Jahres 2, wenn wir mal das so einfach sagen wollen, Darius. Dann, da hat also der Haggai seine erste Botschaft gebracht. Das war also 2 Monate zuvor. Jetzt, Kapitel 1, Vers 15, am 24. Tag des 6. Monats im Jahr 2 fingen die an zu bauen. Das ist eine extrem kurze Zeit, wenn der Bau 16 Jahre lang stand und nichts gemacht wurde, in dieser Zeit auch noch Erntezeit war, Hochdruck zum Arbeiten, dass sie das geschafft haben, in dieser kurzen Zeit wieder anzufangen, das besagt sehr stark und deutlich, dass sie jetzt dem Herrn gehorsam sein wollten. Also 24 Tage später ging es los. Monat 6 im Jahr 2. Und jetzt sind wir im Monat 8 des Jahres 2. Nochmal 2 Monate später. Also das kann doch so ein reichlicher Monat plus gewesen sein, weil wir ja nicht wissen, an welchem Tag das hier genau war. Da bekommt Sacharja noch einmal eine Botschaft. Und ich habe es gestern schon erwähnt, das ist das Erstaunliche und Merkwürdige. Das Volk, das schon Buße getan hatte und das auch praktisch bewiesen hatte, um mit den Worten Johannes des Täufers zu sprechen, die der Buße würdige Frucht gebracht hatten, die spricht er noch einmal an. Genau die. Und sagt, der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und so sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr, ich werde mich zu euch umkehren. Und ja, kehrt doch um, seid nicht wie eure Väter. Eure Väter sind zwar umgekehrt, aber als es zu spät war, als sie in der Gefangenschaft weggeführt worden waren, da haben sie gemerkt, dass das Wort des Herrn eintrifft. Man sollte schon früher auf den Herrn hören, weil man das ja weiß, dass das Wort des Herrn immer eintrifft. Auch diese Menschen werden noch einmal zur Buße gerufen. Oder wenden wir es gleich noch einmal direkt auf uns an, das würde bedeuten, auch einer, der sich schon bekehrt hat, braucht noch den Ruf zur Buße, zur immer wieder erneuten Umkehr zum Herrn. Warum wohl? Und was ist denn das Ziel der Sache? Warum sollen wir denn Buße tun? Ich habe jetzt heute Abend nicht die Zeit, also ausführlich darüber zu sprechen, was Buße eigentlich ist. Ganz gewiss nicht so etwas, wie man früher hatte, so eine Art Bußbank, wo man ein ganz finsteres Gesicht machen musste und möglichst die Tränen rollten. Buße heißt so viel wie Umdenken. Ich ändere meine Einstellung. Versteht ihr, es gibt manche Geschwister, die hätten zum Beispiel nötig, ihre Einstellung in puncto Bibelstunde zu ändern. Könnt ihr euch denken, wie? Nämlich, dass sie kommen. Das kann auch ein Stück Buße sein. Einstellung ändern. Einstellung ändern in Bezug auf den Herrn Jesus, das muss man immer wieder, dass er tatsächlich mein Herr ist und dass ich mein Leben eben nicht in die eigenen Hände nehme. Es gibt viele, viele Dinge, wo wir immer wieder von Gott in die richtige Richtung gebracht werden müssen. Deswegen auch Buße. Aber was ist das letzte Ziel? Und das werden wir gleich entdecken hier im Propheten Sacharja, wenn wir uns nämlich ein wenig die Struktur dieses Buches anschauen. Und nun setze ich einfach mal kühnerweise voraus, die meisten haben ihn gelesen oder kennen ihn wenigstens ein bisschen. Vielleicht habt ihr Folgendes gemerkt, dass es da eine ganze Anzahl von Weissagungen des Propheten gibt, die haben ein Datum. Zum Beispiel Vers 1, Kapitel 1 oder Vers 7 im ersten Kapitel. Und so geht das weiter, immer wieder. Und dann kommt ein großer Abschnitt, der zweite Teil des Propheten, der hat kein Datum mehr. Da hat man schon erstmal eine ganz einfache Unterteilung. Man kann sagen, der Prophet Sacharja unterteilt sich in die datierten Weissagungen und in die nicht datierten Weissagungen, also die, die kein spezielles Datum tragen. Und zwar geht das, der Schnitt ist genau bei Kapitel 9. Wenn wir gleich mal mit hinschauen. Da beginnt also der letzte große Teil des Propheten, den man durchaus nochmal unterteilen könnte in zwei Teile. Und zwar Kapitel 9, Vers 1. Das beginnt so, Ausspruch, Wort des Herrn. Im Land Hadrach und Damaskus ist sein Ruheplatz und so weiter. Ihr merkt schon, wer jetzt eine nicht revidierte Elberfelder hat, da steht ein bisschen was anderes da. Ich bin jetzt zwar nicht ganz sicher, aber ich vermute, oder wer eine Lutherbibel gar verwendet, da steht so ein ähnlicher Ausdruck, Last des Herrn über das Land Hadrach und Damaskus. Last des Herrn. Ein ähnlicher Ausdruck kommt noch einmal vor im Kapitel 12. Ausspruch, Wort des Herrn oder Last des Herrn über Israel. Da haben wir also schon die Zweiteilung des letzten großen Abschnittes. Einmal also dieses, wenn ich nenne es mal so, Lastworte über, ja und nun ist einfach mal hier irgendein Land gemeint, das Land, was so rings um Israel lag, vor allen Dingen nördlich, das Land Hadrach und Damaskus, nordöstlich, und dann speziell Wort des Herrn über Israel. Hier sind also verschiedene Worte des Propheten Sacharja gesammelt unter diesen beiden Überschriften. Last des Herrn. Früher hat man sehr viel häufiger diesen Begriff gekannt und auch darüber gesprochen, eine Last des Herrn zu haben. Wisst ihr, das ist so ungefähr, als ob Gott dem Propheten, indem er ihn bestimmte Dinge sehen lässt, indem er ihm andere Dinge zeigt oder direkt sagt, dass er sie also gehört hat, dass er ihm damit eine Last auferlegt. Eine Last, die der Prophet wirklich als Last empfindet, ein Wort Gottes. Und da, die haben sich manchmal ungeheuer gequält mit diesen Lasten, die der Herr ihnen aufgelegt hatte. Es waren sehr, sehr schwere Botschaften, fast immer Botschaften des Gerichtes. Nur relativ selten war es ein Stück Evangelium. Bei Jesaja, ja, dem Evangelisten unter den Propheten, da findet man schon ein gutes Stück Evangelium, vor allen Dingen von Kapitel 40 an. Aber meistens waren das ganz schwere Worte. Schwere Worte der Zurechtweisung. Und die Last wurde umso schlimmer, weil die Propheten manchmal das Gericht ankündigen mussten, das von fremden Völkern über Israel kam. Und dabei liebten sie nämlich ihr Volk. Sie liebten es ganz stark und sie litten mit darunter. Sie konnten sich das nicht vorstellen, dass Gott sozusagen fremde Völker über das Land bringt. Es war für sie ungeheuer schwer. Sie mussten drohen und warnen und zur Buße rufen, immer und immer wieder. Und immer wieder haben sie es auch erlebt, sie haben nicht gehört. Trotz allem nicht gehört. Gerade Jeremia, und er leidet so ungeheuer darunter, dass das Volk so wenig auf ihn, auf Gott gehört hat. Ja, und dann sind sie hineingefallen in die Gerichte Gottes. Und was dann? Dann mussten die Propheten wieder her und mussten jetzt anfangen, das Volk zu trösten. Sie hatten eine Last, sozusagen eine Last vom Herrn, das Wort, was sie erst einmal empfangen hatten, das sollten sie nun auch weitergeben. Und sie mussten es weitergeben in der rechten Art, in der rechten Liebe, in der rechten Klarheit. All diese Dinge gehören ja zusammen. Und liebe Geschwister, das ist sehr gut, wenn das auch heute noch geschieht. Wenn der Herr uns manchmal so eine Last auflegt, dass ich ein Wort von ihm empfangen habe, dass ich auch anderen weitergebe. Natürlich ist das anders als damals bei den Propheten. Die haben nämlich Bibel geschrieben, sozusagen. Wir machen das nicht mehr. Wir empfangen dieses Wort des Herrn aufgrund der Schrift, durch das Wort selber, aber wehe dem, der reden will und nicht so etwas hat. Es geht doch nicht bloß darum, irgendeinen Vortrag zu halten, eine Stunde lang. Last des Herrn, das war's für den Propheten. Und er hat also manche schwierige Dinge sagen müssen. Unter Umständen Worte, die in die Zukunft reichten, aber meistens gar nicht. Meistens Worte, die unmittelbar für die Gegenwart gedacht waren. Das ist also der zweite große Abschnitt des Propheten Sacharja, diese Lastworte. Unterschiedliche Worte zusammen gebunden durch diese Formulierungen hier. Das wollen wir erstmal weglassen. Und jetzt beschäftigen wir uns ein bisschen mehr mit dem ersten Teil. Und ich hoffe, es ist euch aufgefallen, dass es da auch noch so ein paar auffällige Merkmale gibt, abgesehen mal von den Daten, die sind eigentlich so wichtig gar nicht, jetzt in dem Zusammenhang. Ich denke, ihr habt bestimmt gemerkt, so in den ersten Kapiteln, abgesehen jetzt mal von der Einleitung, da geht es um Gesichte, Nachtgesichte. Wenn man sich genau anguckt, also von Kapitel 1, Vers 7 an, geht es gleich los. Und das geht bis Kapitel 4, 5, 6, ja eigentlich bis Kapitel 6, Vers 8. Diese Nachtgesichte des Propheten, Gesichte, also tja, man kann das sehr schwer beschreiben heute, was das nun eigentlich war. Eine Art von sehr starkem Traum ist wieder zu wenig. Gott redet ja auch manchmal direkt im Traum, zum Beispiel zu Josef im Neuen Testament. Im Alten Testament hat er das auch gemacht, manchmal zu Königen. Ich nehme an, dass ein Gesicht ist sowas Ähnliches wie ein Traum, von der äußeren Form her, aber ist sehr viel stärker und beeindruckender gewesen. Und die Propheten waren auch oft hellwach dabei und konnten auch mit hineinreden in die Sache, obwohl man das beim Traum ja auch kann. Aber jetzt mal, diese Gesichte, es waren Gesichte einer einzigen Nacht. Die haben den Propheten streckenweise so erschöpft, dass er regelrecht von dem Engel, der da ständig mit ihm geredet hat, aufgeweckt werden muss und gestärkt werden muss. Und dass er sich immer wieder auch sehr dumm anstellt, der Prophet, und sagt also, ja, was ist denn das? Der Engel zeigt ihm irgendwas und der Prophet sagt, ja, ich verstehe es nicht. Und der Engel fragt sich manchmal, meine Güte, verstehst du das immer noch nicht? Ist doch eigentlich ganz klar. Naja, wir werden sehen, wie klar das ist. Das wird uns vermutlich auch so gehen. Das sind also die Gesichte, wenn man die sich anschaut, da gibt es für uns natürlich eine erhebliche Schwierigkeit. Das ist überhaupt so, wenn man prophetische Bücher auslegen will. Zunächst, man muss sehr genau das Umfeld kennen, also genau die geschichtliche Situation. Und noch einmal zum Wiederholen, die geschichtliche Situation damals war, Israel kam zurück, hatte angefangen, den Tempel zu bauen, dann gab es einen Baustopp, 16 Jahre lang. Dann endlich kam Haggai und jetzt hatte man vor 2 Monaten wieder angefangen. Der Bau dauerte noch Jahre. Der war noch lange nicht fertig. In dieser Zeit, das Volk war sehr, sehr arm. Es ging sehr schleppend vorwärts mit der ganzen Sache. Sie waren auch wieder entmutigt während des Baus. Die Kraft schwand. Da hinein hat der Prophet geredet, in diese Situation des Volkes. Und manches werden wir dann recht verstehen, wenn wir diese Situation im Hinterkopf behalten. Und vielleicht auch merken, ich hoffe, dass wir heute Abend noch mal so ein Stück dahin kommen, was für eine ungeheure Ermutigung auch das war, die Botschaft, die Haggai etwa empfangen hatte. Es gibt dann noch einen mittleren Teil. Ich weiß nicht, wie weit euch das aufgefallen ist. Eigentlich merkt man das bloß, wenn man es 2-3 Mal liest hintereinander, den Propheten, dass es also solche Einteilungen gibt. Und zwar ab Kapitel 7, also ungefähr die beiden Kapitel 7 und 8. Das Da ist also Folgendes passiert. Da kam eine Delegation von außerhalb. Man weiß so nicht ganz genau, woher die kam. Entweder sie kam aus Bethel oder Bethel ist hier ein Name für eine hochgestellte Person in Babylon. Also entweder kam die aus Bethel oder aus Babylon. Ist jetzt mal nicht so wichtig für uns. Die haben eine Frage gestellt. Eine ziemlich wichtige Frage. Nämlich, sollen wir noch fasten? Die Juden hatten sich angewöhnt, als sie in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden, bei den Meilensteinen des Zornes Gottes. Da haben sie innegehalten, auch die ganzen 70 Jahre lang, und haben gefastet. Meilensteine des Zornes Gottes waren Beginn der Belagerung Jerusalems. Das zweite war, glaube ich, die Bresche in die Stadtmauer, als die Bresche hineingeschlagen war. Das dritte war, dass der Tempel zerstört wurde. Und dann die Wegführung. Ich müsste nochmal nachgucken jetzt. Das waren also diese bestimmte Tage, das war also auf eine längere Zeit verteilt. Und da haben die dann eben gefastet. Die Frage lautete, sollen wir es jetzt noch weitermachen? Ist ganz logisch, die Frage. Denn wenn wir jetzt zurückkommen nach dem Land, der Tempel wieder gebaut wird, dann können wir doch vielleicht das sein lassen, das Fasten. Wie ist es mit dem Fasten? Ich will heute nicht viel dazu sagen. Wenn der Herr Gnade gibt, sprechen wir am Sonntag darüber. Das ist eine sehr erstaunliche Botschaft, die da kommt. Wenn ihr euch seelisch und moralisch darauf vorbereiten wollt, lest mal die zwei Kapitel noch durch. Das ist also völlig anders, als was man gewöhnt ist, bei diesem Thema zu hören. Aber gut, wir haben also diese drei Teile. Erstens die Kapitel von den Visionen, von den Nachtgesichten. Dann der mittlere Teil, die Frage vom Fasten und wie sie beantwortet wird. Und den letzten großen Teil, diese Lastworte. Und da gibt es also noch sehr viel mehr zu sagen zu der Struktur. Ich will es euch mal ganz kurz wenigstens zeigen. Ich habe es mal aufgemalt, auch in den Einzelheiten, aber die interessieren uns heute noch nicht. Ich darf wieder zu ihm kommen, zu meinem Herrn. Und das ist herrlich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Schauen wir uns mal noch ein paar andere Dinge an. Eine kleine Linie, die hier in den anderen Zwischentexten zu sehen ist. Das war also jetzt der Anfang. Buße führt hin zur Heiligkeit. Und die Heiligkeit soll unser ganzes Alltagsleben durchdringen. Wenn wir noch mal hineinschauen nach den Nachtgesichten. Und das kann ich jetzt nicht mehr lesen, weil die Zeit sehr knapp wird. Ich weiß nicht, wie viel Sitzfleisch ihr habt heute Abend noch. Ich will es lieber kürzer machen. Zacharja, Kapitel 5, Vers 9 bis 15. Hier kann ich mich kurz fassen, weil ich das schon mal erwähnt habe am ersten Abend. Und zwar, nach dieser Serie der Nachtgesichte kommt dieser merkwürdige Vorgang, der Auftrag, dass Zacharja hingehen soll und dass er zu dieser Delegation, die da schon gekommen war, da Vers 10 steht das, nimmt Gaben von den Weggeführten, von Heldai, Tobia und Jedaja. Geh in das Haus Josias, des Sohnes Zephanias, wohin sie aus Babel gekommen sind. Das war also ihr Quartiermeister. Da waren sie abgestiegen. Dort sollte Zacharja hingehen, sollte sich Gold und Silber geben lassen. Aus diesem Gold und Silber eine Krone anfertigen und diese Krone dann dem hohen Priester aufs Haupt setzen. Das war das Frappierende. Und denn eine Königskrone gebührt dem hohen Priester nicht. Eine Königskrone hätte dem Zerubabel gebührt, der sozusagen der Prinz war. Der hätte, wenn Israel also selbstständig gewesen wäre, wäre Zerubabel König gewesen. Aber er war es nicht und bekommt hier nicht mal die Krone in aller Öffentlichkeit. Ob ihn das ein bisschen gewurmt hat oder nicht, weiß ich nicht. Das ist jedenfalls so passiert. Das muss aufsehenerregend gewesen sein. Und dann kommt die Botschaft. Die Botschaft, Vers 12, Kapitel 6. So spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen, und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sitzen, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Dann sollte die Krone in den Tempelschatz getan werden und dort als Erinnerung aufbewahrt werden, dass, also die Priester, die hatten da schon ja mal Zugang und vielleicht hat man es auch mal rausgeholt wieder später, dass die sich erinnert hatten an diese Weissagung Gottes.
Es wird einer kommen, der wird Priester und König gleichzeitig sein. Das war also die erste Ankündigung des Priesterkönigs.
Im Propheten, oder hier, also jedenfalls diese erste in diesem Zwischenstück, ich will es mal vorsichtig sagen, jetzt schauen wir uns mal das nächste Zwischenstück an. Das wäre also das, was nach der Fastengeschichte kommt.
Fastenfrage, das war Kapitel 7 und 8. Und wenn wir jetzt mal an den Schluss gucken von 7, nee, von 8 meine ich, von Kapitel 8,
da seht ihr im vorletzten Absatz, Vers 18, so spricht der Herr der Herrscharen, das Fasten des 4., 5., 7. und 10. Monats und so weiter, das wird zu Wonne- und Festzeiten werden. Damit ist die Fastengeschichte beendet. Das war nun die endgültige Antwort auf die ganze Frage nach den Fasten. Dazwischen kommen einige Verheißungen auch noch. So, jetzt ist die Sache beendet, aber das Neue geht noch nicht los. Das Neue geht erst los mit Kapitel 9, Ausspruch, diese Last des Herrn. Wir haben also wieder ein zweites Zwischenstück und wollen uns das mal ein bisschen anschauen, was hier steht. Nämlich Vers 20, also Sacharja 8, Vers 20. So spricht der Herr der Heerscharen, noch werden Völker und Bewohner vieler Städte kommen und die Bewohner der einen werden zur anderen gehen und sagen, lasst uns doch hingehen, den Herrn um Gnade anzuflehen und den Herrn der Heerscharen zu suchen. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Das geht dann sogar so weit, wie Vers 23 geschildert wird. So spricht der Herr der Heerscharen, in jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.
Eine ganz starke Aussage. Die Nationen sehnen sich danach, diesen König, diesen Priesterkönig, den Herrn der Heerscharen anzubeten. Sie sehnen sich nach Gott. Es gibt ja in vielen Menschen wirklich die Sehnsucht nach Gott, auch unter heutigen Menschen noch, manchmal ungeheuer verschüttet. Und manchmal ist es so, dass diese Leute, auch wenn sie äußerlich manchmal spotten, so eine Sehnsucht nach Gott haben. Sie möchten wissen, wo Gott ist und wie Gott ist. Leider fallen da viele in diese ganzen abergläubischen Dinge hinein, von denen wir gestern gesprochen haben und die heute überall angepriesen werden, dieses riesige Gebiet der Esoterik. Aber Menschen sehnen sich nach Gott. Und wenn sie merken, dass da Gott ist, dann hängen sie sich dran. Liebe Geschwister, uns kann nichts Besseres passieren, als wenn die Leute merken, hier ist Gott. Erinnern wir uns an das, was etwa im 1. Korintherbrief geschrieben steht. Wie es Paulus sagt, als er sich da auseinandersetzt mit der Sache mit den Zungenreden und Weissagen. Er sagt, wenn ihr aber weissagt und dann kommt ein Fremder rein in die Versammlung, der wird auf sein Angesicht fallen und merken, hier ist Gott. Liebe Geschwister, denkt doch mal dran, was wir alles mitbringen in die Versammlung, wenn wir uns hierher setzen. Und was da so alles in unseren Köpfen vorgeht. Sagen wir mal in der Anbetungsstunde, wo eigentlich Gott angebetet werden soll. Oft merkt man nur Routine und nicht, hier ist Gott. Natürlich kann Gott nur wirken in uns, wenn er in mir wirken kann und in dir, also in uns persönlich. Da fängt es natürlich an. Wenn Menschen merken, hier ist Gott gegenwärtig, dann werden sie erstens angezogen. Da kann man das Evangelisieren fast ganz sein lassen. Und dann werden sie zweitens überführt von ihrer Sünde. Sie fallen auf ihr Angesicht. Wenn Menschen das doch bloß erfahren könnten unter uns. Und ich denke, darüber sind wir uns gewiss einig, am Herrn liegt das wohl nicht. An wem wohl dann? Und fangen wir bitte nicht an mit irgendwelchen Schuldzuweisungen, ja? Die Brüder sagen also an den Schwestern natürlich, weil die und so, ne? Und umgekehrt. Natürlich an den Brüdern und die Jungen sagen es den Alten und so. Das ist Blödsinn, sowas zu machen. Kindisch ist das und unreif. Nein, wir stehen vor Gott, du und ich. Und wenn Gott mit uns was anfangen kann, dann liegt das an dir. Einerseits liegt das an seiner Gnade, sowieso. Aber dann schon, ob ich bereit bin. Und er fragt schon, willst du gehen? Willst du? stehst du zu mir? Bekennst du meinen Namen? Liebe Geschwister, wir werden nicht attraktiv, wenn wir irgendwelchen modernen Firlefanz machen. Wie manche Gläubige das ernstlich denken. Man müsse dieses und jenes machen. Ich bin nicht dafür, dass man alles so altmodisch wie möglich machen soll. Und so langweilig wie möglich. Das ist in der Bibel auch nicht gesagt. Aber wo Menschen überführt werden, das ist nur von der Gegenwart Gottes. Und sie sehnen sich danach anzubeten, diesen Gott.
Und das Ergebnis von dem Ganzen ist logisch. Das letzte Zwischenstück, das ist also unmittelbar vor dem Schlusswort sozusagen, Sacharja 14, Vers 16. Da steht was von den Nationen, die gegen Jerusalem kommen, die Jahr für Jahr hinaufziehen, den Herrn anzubeten, den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten. Dieser König, der Priesterkönig, er wurde angekündigt. Und wo dieser König herrscht, wo er wirklich Raum hat im Volk Gottes, dann ist das derartig anziehend, dass die Nationen förmlich hingezogen werden zu ihm. Denn sie sehnen sich im Grunde ihres Herzens nach Gott. Und dann kommen sie dahin, auch die Nationen, die Völker, und beten an. Natürlich, das war zunächst Israel damals. Und wird sich erfüllen, logischerweise, im tausendjährigen Reich. Das ist jetzt nicht die Frage. Aber merkt ihr, dass das Prinzip trotzdem noch gilt? Genauso für uns gilt. Und möge das der Herr uns schenken. Wir leben ja in der Zeit, wo er schon gekommen ist, also von seinem ersten Kommen her. Wir kennen den Priesterkönig, den Herrn Jesus, der unser Heiland geworden ist, unser Retter. Wir dürfen ihm folgen. Wir haben das so leicht, dass unsere Sünden vergeben werden können. Viel leichter, als Israel das hatte. Und wie leben wir? Sollte die Heiligkeit Gottes nicht durchschlagen durch unser Leben, dass sie auch für andere sichtbar wird? Ich wünsche es mir von ganzem Herzen, für mich selber, dass der Herr mich immer wieder daran erinnert. Und ich wünsche es euch, dass er das tut. Und wir so brauchbar sind für ihn, zu seiner Ehre.